Herr Jesus, ich habe hier zwar was vorbereitet, aber ich habe irgendwie den Eindruck, das ist Müll. Und Gott, ich möchte dich bitten, dass du ja aus der Scheiße irgendwie doch Dünger machst, dass hier wirklich Frucht kommt. Und ja, ich bitte dich, dass du das, was du sagen willst, für jeden Einzelnen übersetzt. Amen. So. Heute geht es um Vorstellungen, wie muss was laufen, speziell im Leben. Oder wie stellst du dir dein Leben mit Gott vor? Wie soll das im Konkreten aussehen? Als ich damals in den 90ern ein halbes Jahr Christ war, war ich mit Theresa und noch ein paar anderen Freunden am Karfreitag in einem Gottesdienst in der BFP-Gemeinde in Würzburg. Und wir machen also Lobpreis und so. Und am Ende vom Lobpreis holt uns dann derjenige, der gepredigt hat, vor und meint so, ja, er müsste jetzt über uns weissagen. Naja, und mir hat er eben gesagt, dass ich Gemeinden gründen werde, dass ich vor vielen Leuten predigen werde. Und ich habe mir damals echt nur ans Hirn gefasst und habe gesagt, ja, toller Witz. Also irgendwie mit mir, Loser, will Gott was anfangen und so. Also, naja. Ich habe es aber nicht völlig abgewehrt. Aber ich habe mir irgendwann gesagt, okay, wenn Gott mir das sagt, ich bin mal gespannt, ob es stimmt, aber ich warte jetzt mal ab, was passiert. 2 Jahre später wurde das nochmal von jemand anders bestätigt. Der hat einfach nur nochmal gesagt, hey, Gott hat mit dir noch Großes vor, aber erst nach deinem Studium. Na gut. Studium war zu Ende. Und es ist erstmal nichts passiert, ein halbes Jahr lang. Ich war arbeitslos, ich war in Würzburg. Und ich habe irgendwie zu Gott gesagt, hey, du hast doch gemeint, da passiert was in meinem Leben. Naja. Nach einem halben Jahr bin ich nach Darmstadt gekommen und ein weiteres 3-4 Jahr später gründeten sich die Jesus Freaks Darmstadt und jetzt bin ich tatsächlich dabei, eine Gemeinde zu gründen. Schon mal derb, finde ich. Aber ich denke, man kann sich auch ein Bein stellen, indem man sich zu konkrete Vorstellungen von seinem Leben macht, beziehungsweise wie was abzulaufen hat genau. Ich meine, klar, das Ziel ist, das kriegt man vielleicht von Gott irgendwie gestellt so, aber der Weg dahin, der kann dann schon irgendwie ganz anders verlaufen, als man sich denkt. Und ich denke, das ist auch das, was Jesus so ein bisschen in Markus 8, 36 gemeint hat. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen und sein Leben einzubüßen? Also es heißt halt, naja, es geht halt mal nicht immer nach deinem Kopf. Und wenn Gott in gewissen Richtungen nicht mit dir weitergeht, dann will er dich vielleicht beschützen oder so. Nicht immer, aber doch ziemlich oft. Also bei mir war es halt so. Auf der anderen Seite will ich auch nicht sagen, dass man jetzt überhaupt nichts von Gott erwarten sollte. Ich denke, man sollte wirklich seine Ziele weit stecken. Oder dass man erwartet, ja, dass Gott einen ja doch nur Pi sagt oder züchtigt, wie die Bibel so schön sagt. Was für mich also irgendwie, das Pi, also das Züchtigen heißt für mich eigentlich liebevoll wieder zurechtweisen. Ich glaube, dass Gott dich konkret wirklich in deinem Charakter auch formen will, wenn es mal eben nicht so läuft, dass er zum Teil auch Krisen dazu benutzt, dass dein Charakter geformt wird. Und meine feste Überzeugung ist es, dass Gott dich in allererster Linie segnen will. Und darauf stützt sich auch mein Leben. Wenn ich an so einen frisch bekehrten Christen denke, der Typische, der hat halt auch so seine Vorstellungen von Nicht-Christen und er meint halt oft so seine Vorstellungen von Jesus, von Glauben, vom Leben überhaupt in Bibelzitaten verpackt, den Nächstbesten um die Ohren zu hauen. Da hat mal jemand gesagt, ein frisch bekehrter Christ gehört die ersten 6 Monate nach seiner Bekehrung erstmal hinter Gitter, damit er keinen Schaden anrichtet. Ja. Ich habe so in der Bibel ein bisschen rumgeguckt. Und mir ist eine Geschichte aufgefallen von jemandem, der es wirklich einigermaßen hingekriegt hat, dass mit den Vorstellungen auszutarieren. Also da es hingekriegt hat, ja, so zwischen Ziele vielleicht weit stecken, vielleicht auch ja, Ziele mit Gott träumen, aber auf der anderen Seite auch jetzt nicht so konkret sein Leben sich vorzustellen. Das ist die Geschichte von Josef. Da lese ich jetzt einfach mal aus der Bibel vor. 1. Mose 37, 2 bis 11. Dies ist die Geschichte Jakobs. Josefs, 17 Jahre alt, als er Hirte mit seinen Brüdern war, bei den Schafen. Als er noch ein Junge war, mit den Söhnen Bilhas und den Söhnen Silpas, der Frauen seines Vaters. Und Josef hinterbrachte ihrem Vater üble Nachrede über sie. Und Israel liebte Josef mehr als seine Söhne, weil er der Sohn seines Alters war. Und er machte ihm einen bunten Leibrock. Als seine Brüder sahen, dass ihr Vater ihn mehr liebte als seine Brüder, da hassten sie ihn. Und sie konnten ihn nicht mehr grüßen. Also Josef war der Lieblingssohn von Jakob. Und weil Jakob ihn besonders mochte, macht er ihm einen bunten Leibrock oder was auch immer. Das muss totschick gewesen sein. Und die Brüder von Josef lästerten über ihren Vater. Und Josef petzte halt bei seinem Papa. Das machte die Brüder logischerweise noch zorniger. Aber wirklich im Recht waren sie eben auch nicht. Und sie fingen an, Josef einfach zu diskriminieren. Gut, weiter im Text. Und Josef hatte einen Traum, den erzählte er seinen Brüdern. Da hassten sie ihn noch mehr. Und als er sagte zu ihnen, hört doch diesen Traum, den ich gehabt habe. Siehe, wir banden Gaben inmitten auf dem Feld. Und siehe, meine Gabe richtet sich auf und blieb auch aufrecht stehen. Und siehe, eure Gaben stellten sich ringsum auf und verneigten sich vor meiner Gabe. Da sagten die Brüder zu ihm, willst du etwa König über uns werden oder gar über uns herrschen? Und da hassten sie ihn noch mehr wegen seiner Träume und wegen seiner Reden. Und er sagte noch einen anderen Traum, den erzählte er seinen Brüdern und sagte, siehe, ich habe noch einen Traum hatte ich und siehe, die Sonne und der Mond und 11 Sterne beugten sich vor mir nieder. Und er erzählte es seinem Vater und seinen Brüdern. Da schalt ihn sein Vater und sagte zu ihm, was ist das für ein Traum, den du gehabt hast? Sollen wir etwa kommen, dich und deine Mutter und deine Brüder, um uns vor dir zur Erde niederzubeugen? Und seine Brüder waren eifersüchtig auf ihn. Und sein Vater bewahrte das Wort. Also Josef hatte zwei Träume, in denen er eindeutig also erhöht wurde. Und ich meine, die Brüder hätten eigentlich nichts drauf geben müssen. Sie hätten überhaupt nicht drauf eingehen müssen. Und naja, ich hätte wahrscheinlich sowas wie gesagt, ja, spinn weiter so, ne? Aber die Brüder, die hat's getroffen und sie wurden zornig. Sie fingen ihn an, wirklich zu hassen. Sie nahmen seine Träume also durchaus ernst. Und naja, also was ich so insgesamt dazu sagen will, ist, also Josef wuchs halt in einer Sippe auf, in der es üblich war, dass eben ein Mann mehrere Frauen hatte. Josef hatte also eigentlich Halbbrüder und Josef hatte damit also auch innerhalb seiner Familie wohl zu kämpfen, was eigentlich ganz normal war. Und Josef hatte aber Träume und die Träume gaben seinem Leben eine Vision, denke ich mal. Ich glaube auch, dass er immer dran festhielt. Jetzt geht's aber weiter. 1. Mose 37, 18 bis 24. Da sind Josefs Brüder irgendwo in der Pampa und hüten dort, glaube ich, Tiere oder Schafe, was weiß ich. Und da sagte eben Josefs Vater zu ihm, er soll mal nach seinen Brüdern gucken. Und dann macht er sich eben auf den Weg dahin. Als sie ihn von Ferne sahen und bevor er sich ihnen genähert hatte, da ersannen sie gegen ihn einen Anschlag, ihn zu töten. Und sie sagten einer zum anderen, siehe, da kommt dieser Träumer. So kommt nun und lasst ihn uns erschlagen und in eine Zisterne werfen. Und wir wollen sagen, ein böses Tier hat ihn gefressen. Dann werden wir sehen, was aus seinen Träumen wird. Als Ruben das hörte, wollte er ihn aus ihrer Hand retten und sagte, lasst uns ihn nicht totschlagen. Und Ruben sagte zu ihnen, vergießt nicht Blut, werft ihn in diese Zisterne, die in der Wüste ist, aber legt nicht Hand an ihn. Da sagte er, damit er ihn aus ihrer Hand errette, um zu seinem Vater zurückzubringen. Und es geschah, dass Josef zu seinen Brüdern kam, da zogen sie Josef seinen Leibrock aus, den bunten Leibrock, den er anhatte. Und sie nahmen ihn und warfen ihn in die Zisterne. Aber die Zisterne war leer, es war kein Wasser drin. Also gut, Josef hatte Träume und wird von seinen Brüdern in die Zisterne geworfen. Toll. Er ist aber dem Tod nochmal knapp entronnen und das aber auch nur, weil er wirklich um Gnade winselte. Also das steht später nochmal in der Bibel drin, dass er da wirklich um Gnade gefleht hat. Was würdet ihr machen, wenn ihr jetzt in dieser Zisterne wärt? So, Gott hat euch einen Traum gegeben, eine Vision, ihr sitzt jetzt in der Zisterne, guckt so vielleicht in den Himmel rein. Was sagst du dann? Toll, Gott, hast du gut gemacht. Hättest dich bitte beschwert oder hättest du vielleicht Gott ganz in den Rücken gekehrt? Es steht nicht konkret drin, was Josef in der Situation gedacht hat. Aber ich glaube, er hielt an seinem Glauben fest. Er kehrte Gott nicht den Rücken zu. Vielleicht war es so ähnlich wie bei Paulus und Silas im Gefängnis, wo sie, ja, eingesperrt an Füße gekettet wurden, also an Blöcke gefesselt steht da drin. War bis sich mit Sicherheit nicht bequem. Da haben die auch Apostelgeschichte 16,35 Lobpreis gemacht und wurden frei. Naja, als Josef da in der Zisterne war und seine Brüder nebendran gegessen haben, darüber beratschlagen haben, wie es weitergehen soll mit Josef, da kamen halt ein paar Ismaeliter vorbei. Den haben sie einfach Josef als Sklave verkauft. Und dem Vater haben sie eben erzählt, dass Josef durch ein Raubtier getötet wurde. Als Beweis dafür haben sie ja den Rock gehabt, den haben sie ein bisschen mit Tierblut beschmiert. Naja. Der Vater, der beklagte sich bitterlich und Josef wurde nun Sklave. Voll der Abstieg. Die Ismaeliter wiederum verkauften Josef nach Ägypten an so ein hohes Tier, so einen Oberbeamten von einem Pharao. Sein Name war Pontifar. Aber man kann mit keiner Silbe irgendwie lesen, dass Josef gegen Gott irgendwie gezetert, gemault oder sonst was gemacht hat. Obwohl, ich meine, Josef wurde immerhin von seinem Vater getrennt und der Vater hatte Josef wirklich lieb und ich denke, das war umgedreht genauso. Jetzt halt zack, Trennung, ja. Und das halt, weil die Brüder ihn getrennt haben. Weiter geht's im 1. Mose 39, 1-7. Der Herr aber war mit Josef. Und er war ein Mann, dem alles gelang. Er blieb im Haus seines ägyptischen Herrn. Als nun sein Herr, also Pontifar, sah, dass der Herr, also Gott, mit ihm war, und dass Gott alles, was er tat, in seiner Hand gelingen ließ, da fand Josef Gunst in seinen Augen, und er bediente ihn persönlich. Und er bestellte ihn über sein Haus, und alles, was er besaß, gab er in seine Hand. Und es geschah, seitdem er ihn über sein Haus bestellt hatte und über alles, was er besaß, das segnete Gott das Haus des Ägypters um Josefs Willen. Und der Segen Gottes war auf allem, was er hatte, im Haus und auf dem Feld. Und er überließ alles, was er hatte, in die Hand Josefs und kümmerte sich bei ihm um gar nichts, außer um das Brot, das er aß. Josef war aber schön von Gestalt und schön von Aussehen. Und es geschah nach den Dingen, da warf die Frau seines Herrn ihre Augen auf Josef und sagte, liege bei mir. Also Josef stieg ziemlich krass auf. Gott ließ ihm alles gut gelingen und es erkannte sein Chef auch. Josef wurde zum Verwalter des Hauses von Pontifar und Gott segnete das. Also Josef wurde vom Sklaven immerhin zu einer Art Unterchef, ja. Er verwaltete alles, was Pontifar besaß und durfte wahrscheinlich auch mit seinem Wagen fahren, muss ein toller Schlitten gewesen sein. So ungefähr, na, du wärst Verwalter von einer richtig fetten Villa mit Swimmingpool, darfst den Porsche vom Chef fahren, tolles Leben eigentlich. Da kommt auch noch die Frau vom Chef und sagt so, hey, ich will mit dir ins Bett. Wie hättest du da reagiert? Hättest du gesagt, hey, klar, endlich werde ich mal für die Leiden, die Gott mir auferlegt hat, belohnt. Wärst du mit der Frau ins Bett? Was hat Josef in der Situation gemacht? 1. Mose 39, 8 bis 10. Er aber weigerte sich und sagte zur Frau seines Herrn, siehe, mein Herr kümmert sich um nichts bei mir im Haus und alles, was er besitzt, hat er in meine Hand gegeben. Er selbst ist in diesem Haus nicht größer als ich und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich dieses große Unrecht tun und gegen Gott sündigen? Und es geschah, obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, hörte er nicht auf sie, bei ihr zu liegen, mit ihr zusammen zu sein. Josef weigerte sich, obwohl sie ihn bestimmt mit allen Mitteln versuchte, ins Bett zu locken. Und er wusste genau, was er wollte, und er wusste genau, was Gott nicht will. Nämlich, dass er mit dieser Frau eine Affäre anfängt. Josef blieb da wirklich sich und Gott treu. Er behandelte wirklich absolut ehrlich und loyal seinem Chef gegenüber und vor allem Gott gegenüber. 1. Mose 39, 12 bis 16. Da ergriff sie ihn bei seinem Kleid und sagte, liege bei mir. Er aber ließ sein Kleid in ihrer Hand, floh und lief hinaus. Und es geschah, als sie sah, dass er sein Kleid in ihrer Hand gelassen hatte und hinausgeflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses und sagte, seht, er hat uns einen hebräischen Mann gebracht, Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen, aber ich habe mit lauter Stimme gerufen. Und es geschah, als er hörte, dass ich meine Stimme erhob und da ließ er sein Kleid neben mir und floh hin und lief hinaus. Oh je. Und er ließ sein Kleid neben sich liegen, sie ließ sein Kleid neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam. Also nochmal Klartext. Als die Frau merkte, dass er bei Josef nicht landen kann, versuchte es mit Gewalt, und als sie merkte, dass es auch keinen Zweck hat, da hat sie halt irgendwie die Kleidung, also das Kleid von Josef in die Finger gekriegt und hat daraus also eine versuchte Vergewaltigung ihrem Mann gegenüber gebastelt. Und als Beweis dafür hatte sie eben dieses Kleid. Toll. Und der Mann, der wurde richtig zornig, also Pontifar, der hat Josef genommen und ins Gefängnis geworfen. Also, wurde Josef für seine Ehrlichkeit bestraft? Das scheint zunächst so. Kein Reichtum mehr, kein Porsche mehr, kein Swimmingpool mehr. Und das alles wurde ihm weggenommen, weil Josef ehrlich und loyal war. Aber Josef, ich konnte es auch da nicht lesen, hat sich dabei nicht gegen Gott gewandt. Zumindest, ja, ich lese es nirgendwo. Aber Gott war bei Josef und Josef stieg wieder auf, zunächst im Gefängnis. Er wurde im Gefängnis wieder sowas wie ein Obergefangener, hat die Oberaufsicht über alle Gefangenen darin, ne, immerhin. Dann wurden in diesem Gefängnis sowohl der Mundschenk als auch der Bäcker vom Pharao eingebuchtet. Und die beiden hatten Träume, die Josef richtig auslegte. Der Mundschenk kam beim Pharao wieder in Amt und Würden, der Bäcker wurde geköpft. So wie das Josef einfach aus ihren Träumen auslegte. Als der Mundschenk freigelassen wurde, sagte Josef noch, dass er dem Pharao ausrichten soll, dass Josef zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Aber der Mundschenk hat's vergessen. Und so gammelt Josef noch 2 Jahre im Gefängnis rum, als der Pharao 2 Träume bekam und richtig unruhig wurde und hat versucht, also diese Träume auslegen zu lassen. Kein Magier, kein Sterndeuter, kein was weiß ich für ein Klugscheißer dieser Zeit konnte dies auslegen. Erst dann erinnert sich der Mundschenk an Josef und erzählte dem Pharao von ihm. Der Pharao lässt Josef bringen und zurechtmachen. Es muss nach 2 Jahren so einem antikägyptischen Gefängnis wohl notwendig gewesen sein. Dann geht's weiter in 1. Mose 41, 15 und 16. Und da sprach der Pharao zu Josef. Ich habe einen Traum gehabt, aber es gibt keinen, der ihn deute. Ich habe nun von dir sagen hören, du verstehst es, einen Traum zu deuten. Da antwortete Josef dem Pharao. Das steht nicht bei mir. Gott wird antworten, was dem Pharao zum Heil ist. Josef hätte auch da wieder auftreten können als der King. Aber er blieb demütig und er sagte, dass Gott eigentlich derjenige ist, der antwortet. Das finde ich bemerkenswert. Ich meine, der hatte den Pharao irgendwo in seiner Hand, ja. Der Pharao war mit seinem Latein, das gab es damals noch nicht, am Ende. Und er sah Josef quasi als letzte Rettung so. Aber Josef nutzte das in keinster Weise aus. Er hätte echt verhandeln können. Er hätte sagen können, ja, okay, ich leg dir den Traum oder die Träume aus und du lässt mich frei. Hat er nicht gemacht. Also Josef legte den Traum mit den fetten und mageren und den dicken und dürren Ähren aus. 1. Mose 41, 29 bis 41. Da legt eben der Josef die aus. Siehe, 7 Jahre kommen. Großer Überfluss wird herrschen im ganzen Land. Im ganzen Land Ägypten. Nach ihnen werden aber 7 Jahre der Hungersnot aufkommen. Und aller Überfluss wird im Land Ägypten vergessen sein. Und die Hungersnot wird das Land erschöpfen. Und man hat nichts mehr von dem Überfluss im Land erkennen, angesichts dieser Hungersnot danach. Und es wird sehr schwer sein. Und dass der Traum sich für den Pharao zweimal wiederholte, bedeutet, dass die Sache bei Gott fest beschlossen ist und dass Gott eilt, sie zu tun. Nun sehe der Pharao nach einem verständigen und weisen Mann und setze ihn über das Land Ägypten. Dies tue der Pharao, dass er der Aufseher über das Land bestelle und den 5. vom Land Ägypten erhebe in den 7 Jahren des Überflusses. Und sie sollen alle Nahrungsmittel dieser kommenden guten Jahre einsammeln und unter der Obhut des Pharao Getreide aufspeichern als Nahrungsmittel in den Städten und es dort aufbewahren. So soll die eingesammelte Nahrung zum Vorrat für das Land dienen für die 7 Jahre der Hungersnot, die im Land Ägypten sein werden, damit das Land durch die Hungersnot nicht zugrunde geht. Und das Wort war gut in den Augen des Pharao und in den Augen aller seiner Diener. Und der Pharao sagte zu den Dienern, werden wir einen finden wie diesen Mann, der Geist Gottes ist. Und zu Josef sagte der Pharao, nachdem dich Gott dies alles hat erkennen lassen, so ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Mund soll mein ganzes Volk sich fügen. Nur um den Thron will ich größer sein als du. Und der Pharao sagte zu Josef, siehe, ich habe dich über das ganze Land Ägypten gesetzt. Wow! Hey. Josef kommt also direkt als Knasti aus dem Gefängnis, wo er drin vielleicht schon durch seine Ehrlichkeit und Treue ein paar Pluspunkte gesammelt hat beim Gefängnisaufseher, der sich rumgesprochen hat, möglicherweise. Aber immerhin aus einem Gefängnis wird er direkt zum Höchsten des Landes, indem er einen Traum auslegt. Und er wird schwuppsdiwupps, ja, Verwalter eines Landes. Also nochmal rekapitulieren. Vom Verwalter einer Herde, Viehhüter, über eine Zisterne, knapp den Tod entronnen, zum Sklaven, zum Hausverwalter, zum Knasti, hin zum Kanzler, sozusagen. Also ich glaube, dass Gott in all seinen Tiefen kaum an Gott gezweifelt hat. Er hielt absolut treu an Gott fest und in all den Jahren wurde er nicht überheblich. Also er wurde in seinen Hochs nicht überheblich oder arrogant. Und ich glaube, sein Herz war ganz nah am Herzen Gottes. Er ließ sich an seinem Charakter feilen, wo er am Anfang vielleicht noch irgendwie vorlaut war und so ein bisschen, ja, ich habe so einen Traum gehabt, war vielleicht nicht so diplomatisch. Aber ich denke, dass das bei uns eben auch, dass bei uns also in unseren Tiefs, oder dass unsere Tiefs dazu dienen, wirklich unserer Charakterformung, ja, beizusteuern. Dass wir, ja, einfach auch dazulernen und einfach auch unsere Hörner dabei abstoßen. Und indem wir das tun, werden wir reif und wir werden einfach auch für Dinge, die Gott mit uns vorhat, reif. Also ich nenne da mal ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe ja früher auch so ganz gern gegen Polizisten gewettert und so, von wegen, gerade in Hammelburg, wo ich aufgewachsen bin, die haben ja den ganzen Tag nichts zu tun und ärgern arglose Autofahrer. Aber Tatsache ist nun mal, dass erstens Gott sie eingesetzt hat und zweitens, dass sie hier für Ordnung sorgen. Naja. Klar kann man irgendwie an den Polizisten oder an Einzelnen dran rumkritisieren und es passieren auch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Aber Polizisten sind eben auch nur Menschen, die Fehler machen. Und ich denke, deswegen sollten wir für sie beten. Okay. Hier die Story. Als ich 21 war, hatte ich noch schöne lange Haare. Ich saß in einem 11 Jahre alten Ford Transit, schönes Campingbus-Büsschen und bin nach Bad Brückenau in die Fabrik gefahren, wo ich damals gearbeitet habe. Naja, ich wurde auf der Autobahn da von der Kripo angehalten und ja, Fahrzeugkontrolle. Naja, ich musste irgendwie schon grinsen, weil ich eben dem Kiffer-Klischee total entsprochen habe, also zumindest rein äußerlich, aber ich hatte nichts dabei. Also bin ich brav ausgestiegen und habe den Polizisten zugeguckt, wie sie den Bus durchsucht haben. Aber eine Stelle haben sie ausgelassen, nämlich die, wo man sich ganz gern die Rübe eingerannt hat. Also den Bus, den haben mein Kumpel und ich zusammengebaut und ich wusste halt genau, wo man sich wirklich saudum den Kopf einrennt. Die haben sie ausgelassen. Naja, die kamen wieder raus und meinten, dass alles okay ist, dass ich weiterfahren kann. Dann habe ich sie darauf hingewiesen, dass sie da hinten noch eine Stelle vergessen haben. Ja. Also ist der brav nochmal reingegangen, hat sich drin die Rübe gänzlich angehauen, hat ein bisschen geflucht, kam wieder raus und ich habe noch so angegrinst, na, haben sie was gefunden? Er meinte, nee, gut. Ja, ich hätte von Anfang an wirklich unfreundlich sein können und ja, hätte wirklich rumgrummeln können, aber ich hatte so viel mehr Spaß dabei. Die Polizisten haben daraus gelernt, die haben mich 3 Monate nochmal angehalten mit demselben Ergebnis und mit wieder einer Beule mehr am Kopf. Es waren wirklich die allerselben, naja. Das hat eben auch im ersten Schritt immer was mit Unterordnung zu tun. Sei es eben bei der staatlichen Obrigkeit, Polizisten, oder halt beim Chef oder bei Gott selbst. Wenn du Gott dein Leben gegeben hast, dann kann er ja eigentlich damit machen, was er will, oder? Das hört sich bedrohlich an, das hört sich willkürlich an. Wir bekommen Angst, dass Gott unser Leben wegschmeißt. Ich bin der festen Überzeugung und ich komme mehr und mehr wirklich in dieses Bewusstsein rein, dass Gott gut ist, dass sein Wort absolut gut ist und dass er nur Gutes für uns will. Genauso wie er das für Josef im Grunde gemacht hat. Jesus sagt ja, dass diejenigen, die ihr Leben hergeben, leben werden. Ja, oft haben wir noch so Vorstellungen, wie unser Leben mit Gott ablaufen müsste. Als Leiter sehe ich vornehmlich das bei Leuten, die halt hier bei den Freaks sind, in denen ich mir einfach wünsche, dass sie mit Gott vorwärts gehen wollen und ich habe da so meine Vorstellungen und Gott sieht es halt oft anders und er lässt ihnen halt gnadenlos die Freiheit und oft geht mir das total gegen den Strich, das gebe ich ja offen zu, ne? Aber nicht ich als Leiter, sondern eben Gott ist Herr über ihr Leben und wenn es halt mal nicht so läuft, ist es sein Problem. Wie ist das jetzt mit euch und eurem Leben? Habt ihr genaue Vorstellungen, wie es laufen soll? Was sagt Gott dazu? Welche Vision habt ihr über euer Leben? Ich habe eine, mindestens eine. Eine ganz am Ende meines Lebens, meines hiesigen Lebens, nämlich zu Gott zu kommen. Wie ich das gemacht habe oder wie ich dazu komme, als Teilziel habe ich erstmal mein Leben Jesus gegeben. Ich werde hier oft gefragt, warum jetzt Gemeinde gründen oder wie es auch immer dann heißen soll. Gemeinde hört sich auch ein bisschen komisch an, finde ich. Ich habe es auf dem Herzen. Und ich denke, ich habe es auf dem Herzen, weil es mir Gott aufs Herz gelegt hat. Aber über das wie das genau aussehen soll, habe ich noch keine festen Vorstellungen. Ich habe es im Auge. Ich habe Teilziele im Auge, auch jetzt im Punkto Gemeindegründung. Und ich denke, Gott baut Gemeinde, er baut seine Gemeinde und das sind nicht wir. und zu den Träumen von Josef, die er ganz am Anfang gehabt hatte, die sind eingetroffen. Amen.